Ingeborg Bachmann an erster Stelle. Mhm. Waren Sie eingeschüchtert?
Ja, ich bin da relativ naiv erstmal rangegangen und ich habe noch die ersten Wochen da im Zustand der Naivität daran gearbeitet, an dem Libretto, und es hat mir dann auch Freude gemacht. Ich habe mich auch in seine Musik dann gründlich eingehört und die hat mich auch bewegt. Also dieser Moment der Einschüchterung kam, als ich das erste Mal bei ihm zu Besuch in Marino war, in seinem
der berühmten italienischen Villa.
Genau, Villa ist gar kein Ausdruck.
In albanischen Bergen.
Wie ein Schloss, ja, mit Olivenhallen und Gärtnern und Köchen. Und dann war ich dann zu einem Gästeappartement. Und dann wurde mir klar, wer alles schon in diesem Bett geschlafen hat. Ja, also Ingeborg Bachmann, aber eben auch Rudi Dutschke wurde in diesem Bett gepflegt. Und das kam dann in der Nacht dann schon wie so eine Last. Andererseits habe ich es auch genossen. Henze war ja damals schon sehr alt und auch gebrechlich. Also er war geistig hellwach, aber er konnte ganz schwer laufen, sodass unsere Zusammenarbeit immer von einer gewissen Langsamkeit geprägt war. Und in diesem langsamen Zeitmaß bin ich da viel rumgestreift in dem Haus und in dem Park und in den Gärten. Und jede Ecke war mit Geschichten voll und jede Ecke war aufgeladen mit Kunst, mit Fotos. Es war grandios für mich, es war spannend, ja.
Henze hat ihre Art zu schreiben Dritten gegenüber als Hölderlinesk bezeichnet. Hat er damit was getroffen oder eher sie getroffen?
Also was er mit Hölderlinesk meint, ist ja nicht epigonal zu verstehen im Sinne, dass meine Texte wie Hölderlin klingen. Das ist ja nicht der Fall, das sieht man sofort. Also die klingen ja eher nach klassischer Moderne oder so etwas, also nicht nach Hölderlin. Was er damit gemeint hat, ist der Zugriff auf die Sprache, nämlich dieses musikalische, der hohe Ton auch, den er andererseits gebraucht und gemocht hat, ja.
Hans-Werner Henze war zeitlebens engagierter Marxist, Mitglied in der italienischen KP. Gegen Ende hat er sich doch auch dem Religiösen sehr stark zugewendet. Hat Sie das überrascht? Oder passt es für Sie irgendwo in seine Biografie?
Also überrascht ist jetzt das falsche Wort, weil ich ihn gar nicht anders kennengelernt habe. Also er wusste ja auch, dass ich Theologe bin. Es war ja kein Zufall, dass er auch mich gefragt hat. Und wir waren ja über Jahre lang in einem sehr, sehr engen Gesprächskontakt. Und da ging es immer wieder um Religion. Da ging es vor allen Dingen um die große Frage von Schuld und Vergebung. Das ist etwas, was Henze immer wieder beschäftigt hat und wo wir immer wieder drauf gekommen sind. Und er konnte darüber auch trefflich philosophieren. Er sagte dann immer, den Satz habe ich so richtig im Wortlaut noch im Ohr: Gott, von dem wir bekanntlicherweise wissen, dass es ihn nicht gibt. Und dann fing er an, über Theologie zu sprechen. Und es war eine Sehnsucht bei ihm. Ich habe die Differenz zu seinem Marxismus im Übrigen nie so empfunden, weil der Marxismus, so wie ihn Henze lebte, das war ja etwas anderes als der Marxismus der DDR-Ideologie, mit dem ich als Kind groß geworden bin. Dieser Marxismus inhärent ist ja eine ganz starke Sehnsucht nach dem anderen, nach dem eigenen, nach dem Nicht-Entfremdeten, nach dem Erlösten, nach dem Heilen. Also ein geradezu eschatologisches Moment ist da ja drin, immer dieser Überhang, der auf etwas verweist, was jenseits des Menschen liegt. Die ganze kommunistische Hoffnung entzieht sich im Grunde genommen der Sprache. Und das war für Henze die tragende und die besondere Kraft in seinem Marxismus. Zum Schluss haben wir zusammen, das war sein Wunsch, ein geistliches Werk geschrieben, An den Wind, dieses Pfingstoratorium, hier in Leipzig uraufgeführt worden von den Thomanern. Das war ihm etwas sehr Wichtiges. Gerade Pfingsten fand ich auch interessant. Er hatte ja verschiedene Optionen, hätte auch Ostern nehmen können. Es war nur die Maßgabe, ein großer kirchlicher Feiertag. Er hat sich Pfingsten gewählt wegen des Geistes, ja, also wo er sich als Künstler drin wiedergefunden hat, wo mir plötzlich aufleuchtete, wie stark religiös grundiert eigentlich auch sein Selbstverständnis als Künstler war.
Wir hören gleich den Schlusschoral. Der Text dazu findet sich auch in Ihrem letzten Gedichtband Windzüge, ist in Memoriam Hans-Werner Henze überschrieben, der nämlich nicht lange, knappes halbes Jahr nach der Uraufführung gestorben ist. Lesen Sie uns doch diesen Text.
Ein Vogel will erwachen, seine Schwingen erfasst von Böen, ruhen nicht mehr lang. Sein Nest ist nur noch Gras und etwas fehlt. Er fühlt nicht, was es ist, nur wie es fehlt. Und trägt die Angst, das Beben, Schlag um Schlag, wenn auf die Nacht folgt, immer noch ein Tag, trägt sein Gefieder wie ein fremdes Lachen. Da war doch nur ein Laut, ja nur ein Hauch, bevor der Laut begann, als Tierversuch, als Vogel, als Gerücht des eigenen Flugs. Am Felshang graut der Morgen, weite Schwingen, gestützt auf Knochen, ruhen nicht mehr lang. Es fehlt ja nur ein Rascheln zum Erwachen, ein Flügelschlag, ein Wind, ja nur ein Hauch.
Christian Lehnert, das Wort ward Fleisch, dieser Vers aus dem Johannesevangelium, dieser Satz ist ja eine zentrale Achse in der christlichen Überzeugung. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Offenbarungsreligionen. Aber dieser Satz, das Wort ward Fleisch, ist ja auch sowas wie eine Totalsemantik, ein Superzeichen. Das Wort verliert jeden äußerlichen Zeichencharakter und materialisiert sich. Da muss doch jede Rhetorik und jede Dichtung mit ihren Tropen und Figuren, Metaphern und Allegorien eigentlich neidisch werden, oder?
Ja, was heißt neidisch werden? Sie müssen passen, weil das aber andererseits ihr eigener Urmoment ist. Also man kann ja alle Dichtung und alles künstlerische Tun des Menschen als einen Nachhall dieses ursprünglichen Wortgeschehens verstehen. Also in gewissermaßen ein Echo menschlicher Kultur auf dieses Urereignis. Dichtung kann darauf nur antworten. Dichtung kann, und ich verstehe im Übrigen Dichtung als eine Antwort darauf, denn wenn man dieses Geschehen ernst nimmt, dann ist ja Sprache und Sinnhaftigkeit in die Mitte unserer Wirklichkeit hineingezogen, hineingelegt. Dann ist die Welt mehr als nur einfach da, sondern sie ist etwas, was etwas bedeutet oder etwas sagt. Johann Georg Hamann, mein Leib- und Magenphilosoph, sagt, die Schöpfung wird durch diesen Satz verwandelt in eine Rede der Kreatur an die Kreatur. Also ein fortwährendes Sprachhandeln, dem wir Menschen lauschen und worauf wir antworten.
Der Inbegriff dieses Vergegenwärtigungsprozesses, das Wort ward Fleisch, ist ja die Feier des Abendmahls, als Sakrament im Gottesdienst, die Anwesenheit Gottes in Brot und Wein. Gottessen hat das mal so treffend der polnische Literaturwissenschaftler Jan Kott genannt. Sie haben sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, dass da das heidnische Opfer drinsteckt, eine Blutzirkulation, etwas Tierisches. Alles Transzendentale ist tierisch, soll angeblich Thomas Mann mal gesagt haben. Warum ist das so wichtig?
Es ist ja im Grunde genommen ein Paradox. Gott, mit diesem Wort wird etwas bezeichnet oder jemand bezeichnet, der sich komplett der Vorstellbarkeit des Sagbaren, des Denkmöglichen entzieht. Und gleichzeitig haben wir es im Ritual mit diesem ganz basalen Lebensvorgang zu tun. Wir essen und trinken. Ja. Und ich glaube, stärker und verdichteter lässt sich gar nicht ausdrücken, dass der Mensch letztendlich selbst in diesen elementarsten Lebensvollzügen sich etwas anderem verdankt und dass er gewissermaßen selbst mit seiner Existenz in diesen Opferkreis eingebunden ist, den man aus frühesten Religionen kennt, nämlich der Mensch gibt Gott etwas, nämlich das Opfer, nicht um damit irgendwas zu erreichen oder zu erzwingen, sondern eigentlich um damit auszudrücken, dass seiner Existenz vorgängig alles Gabe ist, nämlich das ganze Dasein Gabe ist. Und dieser unendliche Mehrwert des Gebens vollzieht sich zeichenhaft im Opfer. Und das wird im Abendmahl eben hereingeholt in diesen elementarsten Grundlebensvollzug. Ja. Für den Lyriker im Übrigen schwingt damit noch ein zweites Geheimnis mit, was auch zu so einer Urverstörung für mich als Dichter gehört, dass nämlich an dieser Stelle in der Abendmahlsliturgie sich Sprache, zumindest im Verständnis und im Erleben der Gläubigen, direkt verwandelt in eine Wirklichkeit. Das heißt, wir haben hier es im Grunde mit einer Form von magischem Sprechen zu tun. Etwas, das ist mein Leib, ist ein Satz, der nichts bezeichnet, sondern der in die Wirklichkeit eingreift, der etwas verwandelt. Und dahinter steckt eine Ursehnsucht des Schreibens. Und ich glaube auch eine geheime Wahrheit von Poesie. Die Poesie verwandelt die Wirklichkeit. Die Poesie sehnt sich zumindest zurück nach einer Sprache, die nicht nur etwas bezeichnet aus der Ferne und sich nicht in Signifikant und Signifikat aufspalten lässt, sondern die direkt das, was sie benennt, hervorbringt.
Da ist nicht nur dieser Blutgrund, der Opfercharakter, da ist auch voraufgeklärte Zauberei. Sie haben sich ja sehr für das Obskure, für das Mystische verwendet. Das ist ja für einen evangelischen Theologen eher ungewöhnlich. Warum braucht es das?
Es gilt, die Fremde Gottes und seine Entzogenheit neu zu entdecken. Seine Fremde auch im Kult. Die Kirchen der Gegenwart leben sehr stark aus der Vorstellung eines lieben Gottes, eines Gottes, der dem Menschen entgegenkommt, der den Menschen umfängt wie Vater und Mutter. Das sind alles wichtige und wesentliche Metaphern, die allerdings ganz schnell einseitig werden, wenn man vergisst, dass Gott eben auch das komplett Fremde, Unberechenbare und Verstörende ist, das eben, wofür wir keine Sprache und keine Worte haben. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo sich Menschen rituell schützen vor diesem Gott und wo die falsche Geste oder das falsche Wort zur falschen Zeit das Todesurteil war. Es gibt dafür das schöne alte Wort der Ehrfurcht, ja, diese Ehrfurcht wieder zu gewinnen vor etwas, was uns nicht habbar ist, worüber wir nicht verfügen können. Das ist so ein Grundimpuls. Und das ist auch ein Grundimpuls meines Blicks auf Liturgie, ja. Ein Gottesdienst muss immer auch verstören, muss befremden.
Sie sind ja jemand, der dem Befremden sehr aufgeschlossen gegenübertritt. Mhm. In Ihren Gedichten, die Offenheit für das, was einem entgegenkommt, in das Blickfeld kommt, auch in Ihren großen Essaybüchern über Paulus, über Liturgie und religiöses Verständnis. Welche Energie kann man daraus ziehen, sich dem Befremden auszusetzen?
Jede Verstörung, jedes Herauslösen aus dem, was ich schon immer weiß und schon immer verstanden habe, ist ja eine Befreiung, ist ja auch eine Weitung des Blickes. Führt mich ja in andere Bereiche, sowohl meiner selbst als auch meiner Weltwahrnehmung. Also Befremdung ist immer etwas Heilsames, in dem Sinne, dass es mich herausführt aus dem geschlossenen Horizont des Lebens, in dem ich mich bewege. Etwas anderes soll ja Religion primär erstmal gar nicht leisten, sondern soll herausführen aus abgeschlossenen, engen Horizonten. Und das hat zunächst erstmal etwas Verstörendes, Befremdendes. Und im zweiten Atemzug hat es etwas Tröstliches, etwas Bergendes. Aber eben jenseits dessen, was ich selbst vermag. Und das ist das Entscheidende. Also jenseits dessen, was ich verstanden habe, sagen kann und weiß.
Wir machen noch einmal Musik. Sie haben sich die Mysteriensonaten gewünscht von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Hier die Nummer 1 D-Moll, die Verkündigung.